Und zwar, Reinhard, hast du für Serien-Junkies einen interessanten Artikel zum Thema Matrix geschrieben? Einer meiner Lieblingsfilme. Meine Lieblingsreihe, könnte man sagen, obwohl mir der erste eigentlich am allerbesten gefallen hat und der zweite auch sehr gut war, was danach kam, nicht mehr so gut. Ein Artikel, der recht viel Philosophie beinhaltet, das hat mir sehr gut gefallen und vielleicht bietet er uns auch einen guten Einstieg ins Thema Zukunftstechnologie. Aber vielleicht erzählst du uns selbst mal ganz kurz ein bisschen was über den Artikel.
Das war eigentlich ein Spaßprojekt. Ich mache sowas eigentlich sehr gerne, weil Philosophie eins meiner Steckenpferde ist. Und ich habe einige Bücher zu dem Thema Matrix und Philosophie. Da gibt es halt einige Literatur. Und tatsächlich beinhaltet Matrix Thematiken eines meiner Lieblingsphilosophen. Und das ist Descartes, ein französischer Philosoph, der im ausgehenden Barock gelebt hat und der das Zeitalter der Aufklärung quasi eingeleitet hat mit seinen Theorien, mit seinen sogenannten Meditationen. Und der hat diesen Satz eigentlich nicht geprägt, aber es ist das, was bekannt geworden ist. Cogito ergo sum, also ich denke, also bin ich, oder ich denke, ich existiere, wäre etwas genauer. Tatsächlich hat er das so nie geschrieben, aber sinngemäß kommt das dann schon hin. Und das ist ja zusammen mit dem sogenannten Höhlengleichnis von Platon, was vielleicht die meisten oder viele von euch bestimmt in der Schule mal durchgenommen haben, die Ausgangsbasis für diese komplette Trilogie eigentlich. Zusammen noch mit ein paar anderen Theorien, die sich halt mit künstlicher Intelligenz befasst, die schon in den 70er Jahren halt veröffentlicht wurden und so weiter. Aber das war so die Ausgangsbasis. Und ich hatte mir die Filmreihe als 4K-Box gekauft zu Weihnachten. Das war so mein Geschenk an mich, weil ich die genauso wie du auch unheimlich mag und Matrix auch einer meiner Lieblingsfilme ist. Und da ist mir wirklich aufgefallen, so als ich im Internet nachgelesen habe, dass es ganz, ganz viele Artikel gibt, die sich mit der Filmtechnik befassen, die ja wegweisend für das Actionkino gewesen ist in den 2000er Jahren. Aber dass dieser philosophischer Aspekt überwiegend in den akademischen Bereichen stattgefunden hat. Es gibt ein paar Sachen, ja, und es gibt ja auch auf der Blu-ray-Box halt Audiokommentare, die sich damit befassen, aber die sind halt in Englisch und noch nicht, auch nicht untertitelt. Und wer sich nicht einigermaßen damit auskennt, hat dann große Schwierigkeiten nachzuvollziehen, was die beiden dort sagen. Und da habe ich mir gedacht, mach das doch mal einfach in so einem Artikel und beginn mal damit, das Höhlengleichnis nachzuerzählen und damit zu erklären, was das eigentlich mit dem Film zu tun hat. Und da kam dann halt eins zum anderen, inklusive eben, du hast ja wie gesagt den Artikel halt eben auch gelesen, christliche Aspekte, die in dem Film eine Rolle spielen, aber auch tatsächlich die Frage, nicht nur Christus, sondern auch Sokrates spielt ja eine wesentliche Rolle, weil der genauso ein Märtyrer im Grunde genommen wie Jesus war. Die haben gleiche Ziele gehabt. Sie wollten die Wahrheit den Menschen näher bringen. Ihre Wahrheit natürlich, aber eben doch Wahrheit als solches und haben sich eben dafür halt geopfert, weil sie eben gesagt haben, ich laufe nicht weg und ich nehme die Strafe des Staates, in dem ich gerade jetzt bin und in dem ich existiere, an und werde dann halt sterben. Der eine mit dem Schillingsbecher, wie ihr ja wisst, und der andere eben halt am Kreuz. Und das war so die Ausgangsbasis, wie gesagt. Und von da aus bin ich dann halt auch zum Thema halt gekommen. Wer ist eigentlich dieser Mr. Smith? Was tut der überhaupt? Und ist der überhaupt als Person? Kann man den als Person betrachten? Oder ist das nicht mehr ein Ding, ein Seiendes als solches? Irgendwas, was eben da ist, aber dem man eben keinen Personstatus zuschreiben kann? Und wann, das hast du ja auch dann gelesen, wann kann man überhaupt etwas oder jemanden einen Personenstatus zuschreiben. Und so bin ich dann halt durch diese Themenkomplexe durchgewandert. Und das ist dann hinterher verhältnismäßig lang auch geworden. Aber ist offensichtlich gut angekommen.
Ich fand den auch sehr gut. Thorsten,
Danke.
du zum Beispiel, als du Matrix zum ersten Mal geschaut hast, Agent Smith, das ist ein spannendes Thema. Es ist ja eine künstliche Intelligenz. Und wie habt ihr Agent Smith gesehen, das erste Mal, als ihr ihn bewertet, als ihr ihn gesehen habt? Ich habe ihn überhaupt nicht wahrgenommen als Person. Ich wusste, dass er eine KI ist damals im Film. Also ich habe das so wahrgenommen als KI, als gefühlloses, künstliches, erschaffenes Wesen in Anführungszeichen. So habe ich ihn wahrgenommen. Als, ja, das ist ja auch so eine Zukunftstechnologie, die künstliche Intelligenz. Der Agent Smith ist eine Zukunftstechnologie. Ja, ich habe den eben als emotionsloses Wesen wahrgenommen. Aber später im Film wird er dann doch ein bisschen emotional, oder?
Ja, also ich muss gestehen, ich habe Matrix, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, also ich war im Kino damals drin, als das der neueste der neuen Filme gewesen ist, da habe ich ihn in erster Linie technisch eigentlich wahrgenommen, weil in dem Film waren ja Sachen zu sehen, die hast du vorher noch nie in einem Film gezeigt bekommen, ja. Einige Jahre vorher gab es mal den Film Tron, der ja auch einige Aspekte, um die es in Matrix später natürlich viel verfeinerter ging, behandelt hat. Aber insgesamt habe ich den Film technisch betrachtet, eben, dass der eine unglaubliche handwerkliche Finesse natürlich gehabt hat. Aber wenn ich ehrlich sein soll, ich habe weite Teile der Handlung gar nicht so richtig verstanden, als ich den Film das erste Mal gesehen habe. Das kam erst, ich hatte damals die Möglichkeit, DVDs aus den USA zu bekommen. Und als der Matrix hier im Kino lief, da gab es ihn 2, 3 Wochen später schon ganz offiziell als DVD in den USA. Und dann habe ich ihn mir besorgt. Und dann habe ich erst angefangen, eigentlich die ganzen Hintergründe mir näher zu betrachten, darüber nachzudenken. Vorher hat mich das einfach total geflasht. Menschenskind, was sind das für tolle Aufnahmen? Ja, diese Kampfszenen, wo er sich vor den Kugeln weggebückt hat, wie beim Limbo, nach hinten hin, die Kugeln rauschen dann über ihn weg und so weiter und so fort. Also mich hat erst einmal das Visuelle unglaublich in seinen Gang in seinen Bann gezogen. Und angefangen, mir darüber Gedanken zu machen, habe ich erst später.
Ich möchte da gleich einen kurzen Einwurf mal reinwerfen, weil ich finde, man kann Tron und Matrix da nicht sehr gut vergleichen, weil in Tron werden die Programme aus dramaturgischen Gründen personifiziert. Die haben aber außerhalb ihrer Existenz als Programm eigentlich keine Existenzberechtigung. Das wird ja in dem Film
Ja,
auch, wird ja in dem Film auch immer wieder gesagt. Bei Mr.
natürlich.
Smith, bei Mr. Smith, so wie du sagst, Daniel, ist das ja völlig anders. Weil du nimmst ihn zuerst als Firewall eigentlich, weil im Grunde genommen ist er ja so eine Art Firewall, aber dann führt er diesen Dialog mit Morpheus und sagt, ich drücke es jetzt mal mundartlich aus, ihr kotzt mich total an, ihr stinkt und ich kann euch nicht mehr ertragen, euch Menschen, euch Parasiten, er bezeichnet ja die Menschheit als Virus, was eigentlich von einem bestimmten Standpunkt aus gesehen gar nicht so falsch an sich ist, weil ja wir tatsächlich eine übermäßig große Vermehrungsrate eine Zeit lang hatten. Das relativiert sich jetzt gerade, also die Geburtenrate geht ja langsam zurück, aber trotzdem, also der Gedanke als solches war schon nachvollziehbar und Smith dann ja den Gedanken formuliert, ich will hier raus, ich will was anderes machen. Und das macht ihn schon persönlich her, weil das impliziert, dass er einen freien Willen. Und
Ich
wenn wir
wollte
davon.
damit auch beim besten Willen jetzt nicht Tron mit Matrix vergleichen, aber der Grundgedanke hinter beiden Filmen, der ähnelt sich schon, dass wir halt eben gewissermaßen erzeugte Lebensformen halt eben haben, die in einem Universum existieren, das auch technisch erzeugt ist. Natürlich, Matrix war wesentlich ausgebauter, Tron war da weit eher halt der Unterhaltungsfilm auch, wo die Effekte halt eben die ganz großen Schauwerte damals gewesen sind. Gut, war bei Matrix auch, aber es war halt eben trotzdem alles ausgefeilter.
Gut, ich sehe es aus vielerlei Gründen anders, aber ist nicht ganz so entscheidend
Tron
an
ist
der
auch.
Stelle.
Tron ist ebenfalls einer meiner Lieblingsfilme. Ich liebe den Film Tron und ich liebe das Hörspiel Tron. Da komme ich immer wieder hin zurück zu diesem Hörspiel und auch zum Film und gucke mir den immer wieder an. Der wird mir nicht langweilig. Ich finde den spitze. Das ist wirklich für mich ja, einer meiner All-Time-Favorites, der alte Tron-Film. Nicht der neue, ich mag den alten.
Ja,
Gibt's.
das war der erste Film, also Tron jetzt, wo wirklich die Trickereffekte in ganz weiten Teilen eben Computer erzeugt waren. Es waren nicht alle Computer erzeugt. Es wurde da auch teilweise nach damaliger Handwerkskunst vorgegangen, aber sehr viele waren eben schon Computer erzeugt und das war für seine Zeit, war das beachtlich. Aber da möchte ich Reinhard nicht widersprechen. Das war natürlich lange nicht so ausgefeilt, vor allem mit diesen philosophischen Aspekten, wie Matrix es gewesen ist. Das ist klar.
Wusstest du eigentlich, daher, mein Thorsten brauche ich gar nicht fragen, der ist in Sachen Science Fiction, ich sage ja immer, Thorsten ist das wandelnde Lexikon, ein Container an Quellenwissen sozusagen, an Fakten, ein Container an Fakten. Aber wusstest du tatsächlich, dass Tron Mitauslöser für eine Fernsehserie gewesen ist, die auch wiederum mit Zukunftstechnologien gespielt hat, nämlich Automan von Glenn A. Larson?
Oh, das habe ich nicht gewusst. Interessant.
Das, ja, also Thorsten kennt die Serie. Und
Ja.
wir beide sind ja beide große Glenn A. Larson-Fans, schon alleine, weil wir beide Kampfstein Galactica lieben. Natürlich, ne, wer jetzt nicht, der sich mit Science Fiction befasst und Space Opera was liebt. Aber Automan trägt diesen Gedanken der künstlichen Intelligenz in eine Krimiserie hinein eigentlich. Und nicht nur das, er spielt doch mit dem Gedanken, was diese künstliche Intelligenz im realen Leben oder in dem Leben, wenn wir jetzt im Philosophischen bleiben, was wir als real verstehen für uns persönlich, weil Realität ist ein ganz schweres Thema, was real ist und was nicht, aber eben in unsere gefühlte und erlebte Realität, nenne ich es mal, trägt diese Serie den Gedanken herein, was eine künstliche Intelligenz eben an stofflichen Dingen in die reale Welt transportieren kann. Unter
Ja.
anderem kann die sich in ein Auto verwandeln, ja, und solche Dinge halt, und nimmt halt aktiv, ne, durch seinen Freund Cursor, der also tatsächlich ein Cursor auch ist, nimmt die aktiv an der Verbrechensbekämpfung teil, in dieser
Habe ich so
leider.
lange nicht mehr gesehen, aber das it's all coming back to me now.
Ja, es ist eine kurzlebige, aber wundervolle Serie, die ich dir wärmstens ans Herz legen darf und die, glaube ich, inzwischen sogar in Deutsch auf DVD erschienen ist. Ich habe sie ja noch in Englisch, aber ich glaube
Ich
in
habe sie
Deutschland.
auch auf Englisch, aber
Ja,
ich glaube tatsächlich, dass es die auf Deutsch gibt. Ja,
ich glaube ein paar Jahre, ne? Vor ein paar Jahren,
das
glaube
hat
ich.
Tron gewissermaßen weitergedacht. Bei Tron war es ja so, dass diese ganzen personifizierten Computerprogramme, die haben ja auch wirklich nur in dem Computer existiert.
Genau.
Und bei Automan, der kommt ja im übertragenen Sinne gesprochen aus dem Computer raus. Also der wird manifestiert dann halt eben, wie der Reinhard schon sagte, hat eigentlich kaum irgendwelche physikalischen Grenzen, kann sich in alles Mögliche verwandeln, weil er ist ja
Mit
nicht
300 km/h, 90 Grad
richtig.
Winkel und Kurven, und also ist also ganz, ganz spannend. Und tatsächlich sind da dann auch solche Fragestellungen, die wir heute im Bereich autonomes Fahren zum Beispiel. Da ist ja auch eine Technologie, die wir schon haben, die aber im Moment immer noch ein Stück Zukunftsmusik ist, weil du ja keine autonom fahrenden Fahrzeuge auf den Straßen siehst bis heute, obwohl uns das ja eigentlich schon seit Jahren versprochen wird. Das sind so Fragestellungen, die da schon, was, Thorsten, 81? Ist die von 81, die Serie? Kommt hin
Nee,
ungefähr, ne?
nee.
Später
Die
noch?
war na Tron war, glaube ich, aus 82
Gut,
oder
dann muss die von
83.
83 sein.
Und
Genau, dann ein Jahr
Automan ist
später.
so ein Jahr später. Ich würde sogar mal auf 84 tippen. Ich
Nee,
weiß nicht.
84 war Nightrider. Dann ist 83
Aber
ein Jahr vorher, passt dann.
roundabout, ja, das
Ja, so
war,
ungefähr.
sie war, soweit ich mich jetzt ohne Garantie, aber soweit ich weiß, kam sie nach Tron.
Und das war ja sowieso eine sehr technoaffine Zeit, gerade die 80er Jahre, dadurch, dass der C64, ich weiß nicht, die älteren Zuhörer von euch erinnern sich wahrscheinlich noch an den Commodore 64, der tatsächlich auch in deutschen Kinderzimmern und Wohnzimmern Einzug hielt und uns dort wirklich das Versprechen einer technologisch sorglosen Zeit in unsere Heime trug.
Mit externen Laufwerken.
Datasette.
Die
Datasette.
Datasette, richtig. Und der Amiga war dann der schon eingebautes Diskettenlaufwerk gehabt hat.
Das war das Amiga 500, Leute. Don't get me started on Amiga, Leute. Da könnte ich auch, da gibt es mega geile Spiele, die man, da könnte man auch diskutieren über die ganzen Themen, die wir im Podcast besprechen, Portale, was weiß ich. Da gibt es ja so coole Spiele, die sich mit diesen Dingen auch schon beschäftigt haben, mit anderen Welten, Dimensionen. Damals, also es ist schon lange her, dass die Leute sich mit all diesen Dingen beschäftigen. Mein Favorit, wenn wir über Zukunftstechnologien sprechen, ist allerdings die künstliche Intelligenz. Ich bin da echt immer am Gucken und am Schauen, was gibt es da Neues. Ich war letztens im Wald mit den Hunden und ich höre in meiner Freizeit gerne Kurzwellenradio. Also so Radiosender aus der ganzen Welt. Dann nehme ich meine Kurzwellenradios mit in den Wald. Und da habe ich so eine, aber allerdings auf einem deutschen Kurzwellensender. Gibt es ja nicht mehr viele leider. Die senden dann nur noch einmal die Woche oder zweimal die Woche. Und da habe ich so eine, interessanterweise eine Sendung gehört, da ging es um die KI, ging es um die Zukunft des Radios und dass die, ja, es gibt ja jetzt schon dieses KI-Radio, ich habe gerade den Namen vergessen, Big FM oder wie das heißt, ich weiß nicht, das kam vor ein paar Monaten, Oktober, glaube ich, September 23 kam das irgendwie an den Start, dieses KI-Radio, also ein KI-gesteuerter Radiosender, könnte man sagen. Und ja, ging es um die Zukunft des Radios und dass das immer mehr von künstlichen Intelligenzen ersetzt wird, auch von künstlichen Intelligenzen dann moderiert wird, von künstlich erzeugten Stimmen, die
Ja.
dann das Radio moderieren. Das ist cool und erschreckend zugleich, ne? Das ist echt eins meiner Lieblingsthemen, die KI, denn ich bin echt gespannt, was da noch kommt. Und Reinhard stößt, glaube ich, auch in seinem Artikel so ein bisschen Diskussion an über den Personenstatus von künstlich erschaffenen Wesen. Das finde ich auch extrem spannend, ob wir irgendwann wirklich mal darüber diskutieren müssen, ob man eine künstliche Intelligenz oder ab wann man einer künstlichen Intelligenz mal wirklich so einen Personenstatus zuspricht.
Ich denke, das wird dann soweit sein, wenn eine künstliche Intelligenz sagen kann, es geht mir gut oder es geht mir nicht gut. Und auch wirklich in der Lage dazu ist, das subjektiv für sich selber zu empfinden. Ich denke, das wird so der Punkt sein. Ja, also jetzt sieht, das geht mir gut oder nicht gut im übertragenen Sinn natürlich. Ja, es kann auch eine Aussage sein wie, nee, nee. Das mache ich nicht, das gefällt mir nicht, das möchte ich nicht machen. Du sagst zur KI hier, mal mir mal Bild vom, keine Ahnung, Reinhard Prahl und die KI sagt, nein, das mache ich nicht.
Ich würde sagen, ich male gleich zwei bei so einem hübschen Mann, aber das ist eine andere Frage.
Ja, aber auch, ja, also wenn eine KI halt eben zu solchen Äußerungen subjektiv in der Lage ist. Ich meine, objektiv ist es ja, wenn sie zum Beispiel sagt, das kann ich nicht, das geht nicht. Das übersteigt meine technischen Möglichkeiten. Das
Das
ist
ist aber
aber,
ein großer Unterschied.
ja,
Das ist
natürlich,
ein
das
großer
ist,
Unterschied, ein Gefühl zu äußern oder
ja,
zu kommunizieren, dass
natürlich,
etwas nicht aus
genau
technischen
das,
Erwägungen heraus nicht wahr ist.
sage ich ja, natürlich ist das ein großer Unterschied.
Die Frage, die sich natürlich stellt beim Thema künstliche Intelligenz, auch bei dem Thema, was Thorsten anspricht, stellt sich ja die Frage, tut die KI das von sich aus, weil sie, kommen wir jetzt mal zum Körper-Seele-Problem, ja, stellen uns mal die Frage, kann eine KI eine Seele haben? Wenn wir davon ausgehen, dass es so etwas wie eine Seele gibt, oder ist das, was die KI mir da erzählt, einprogrammiert? Durch Algorithmen bestimmt, ja, vielleicht eben darauf abzielen, dass wir uns als Menschen im Gespräch wohler fühlen? Das ist etwas, was meiner Meinung nach noch sehr lange dauern wird, bis man das tatsächlich nicht mehr unterscheiden kann. Ich stehe der künstlichen Intelligenz mit ähnlichen Gefühlen wie du, Daniel, gegenüber. Einerseits gibt es sicherlich viele coole Aspekte, andererseits finde ich es sehr erschreckend, wie schnell künstliche Intelligenz beginnt, Arbeit zu vernichten, die nicht wieder in der Menge hergestellt werden kann in anderen Arbeitsbereichen, wie sehr und wie schnell es ging, dass Fake-Nachrichten, Deepfakes und dergleichen im Internet, das Internet überschwommen haben und dass ein nicht geübtes Auge überhaupt gar nicht mehr in der Lage ist, künstlich generierte Bilder zu erkennen, zum Beispiel, oder eben auch Stimmen. Insofern stehe ich einem Radio, wie du es sagst, das reinweg auf KI basiert, sehr skeptisch gegenüber und würde das auch nicht unterstützen. Ich lese zum Beispiel auch keine Artikel vom Business Insider, wenn diese Artikel mit KI übersetzt sind. Selbst dann nicht, wenn die von einem Redakteur überprüft sind, weil ich der Meinung bin, dass der Redakteur sich da gerade selbst wegrationalisiert.
Das Witzige ist, ich habe gerade heute, mir wird es ganz seltsam, auf Facebook ging ein Video um, das KI erzeugt ist halt eben, und zwar, ich weiß nicht, ihr kennt ja die Rückkehr der Jedi-Ritter, den dritten, also Episode 6, aber der dritte entstandene Star-Wars-Film. Da gibt es doch diese Szene, wo Obi-Wan Luke erscheint auf Dagobah, nachdem Yoda gestorben ist. Und dann ist dieser berühmte Dialog, auch du wirst noch feststellen, dass vieles im Leben vom persönlichen Standpunkt abhängt, pipapo. Und da war ein KI-generiertes Filmchen, wo Obi-Wan mit der Stimme von Sir Alec Guinness zu Luke sagt, ja, ich habe dir niemals von der Schülerin deines Vaters erzählt, nämlich Ahsoka. Und Ahsoka lief immer im Minirock ohne Schlüpfer rum und lauter so ein Schiss da halt eben. Und wir haben ihr dann gesagt, dass sie da besser was drunter ziehen sollte, weil in Lichtschwert-Duellen könnte man das halt eben sehen. Ich krieg's nicht mehr genau zusammen, ihr könnt es auf Facebook angucken. Das war die Stimme von Sir Alec Guinness. Ich meine, das Filmchen, das kannst du zusammenschneiden. Einer, der technisch da ein bisschen was drauf hat, der kriegt sowas auch hin. Aber wie gesagt, das war die Stimme von Sir Alec Guinness. Und das sind Sachen, wenn ich sowas sehe, das ängstigt mich dann, weil ich wirklich denke, wann wird der erste Film rauskommen, wo, was weiß ich, Marilyn Monroe ihren neuen Film dreht oder James Dean oder Marlon Brando oder. Können wir jetzt eine halbe Stunde hier vorexerzieren und wo du halt dann einen Film hast, wo du ohne das Wissen, dass diese Leute nicht mehr leben, das überhaupt nicht unterscheiden könntest. Ja, denn wenn du das mit sowas machen kannst, kannst du das mit ganz anderen Sachen genauso, dann hast du nämlich als nächstes Politiker, die vor laufenden Kameras irgendwas da erzählen und machen. Und in Wirklichkeit war derjenige es eben gar nicht, sondern es war eine KI. Ja.
Das kann ich bestätigen. Mein Kollege Dean von meinem JWR-Podcast hat so ein kurzes Werbevideo für uns erstellt für die aktuelle Folge. Ich weiß nicht, um was es da ging oder generell Werbung für den Podcast. Und da hat er eben so Kurzvideos hergenommen von zum Beispiel Eminem oder, keine Ahnung, Bruce Willis, wie sie alle heißen, und hat mit den Originalstimmen von diesen Schauspielern und von diesen Musikern einfach die KI sagen lassen, Leute, hört euch alle den JWR-Podcast an, auf Englisch und auf Deutsch hat er das gemacht, also in der jeweiligen Sprache des Schauspielers oder des Sängers, und die sitzen da und du hörst die Originalstimme dieses Musikers oder dieses Schauspielers und er sagt, Leute, guckt euch den JWR-Podcast an, die haben eine neue Folge draußen, und ich sitze da und denke mir, was geht denn vor? Wie krass ist denn das? Bis dahin habe ich das gar nicht gekannt, ich bin ganz erschrocken.
Und so, ja, so ging es mir heute mit diesem Filmchen da mit Obi-Wan Kenobi, wo ich wirklich gedacht habe, was quatscht der da? Und das hat einen ganzen Moment gedauert. Naja, was heißt einen ganzen Moment? Ja, aber ich musste erst einmal da hinkommen. Ja, das ist von der KI halt eben gemacht.
Es braucht, also wenn man sich ein bisschen einliest in das Thema, dann weiß man also, dass es da gar nicht, noch nicht mal viel Textmaterial braucht. Die brauchen eigentlich nur ein paar Schnipsel, mehr oder weniger ein paar Sekunden, um wirklich sowas machen zu können, um eigentlich jede Stimme machen zu können. Es ist auch so schon so, dass die ersten Erben und Erbgemeinschaften tatsächlich auch zugestimmt haben, in Entertainment-Projekten die Stimme zur Verfügung zu stellen. Das wird jetzt noch zurzeit als Ehrung der Verstorbenen beworben dann halt. Aber es ist ja nicht nur das, wir sind ja auch im wesentlich leichteren Bereich. Ich hatte mit Thorsten letztens noch so ein Gespräch, wenn wir uns jetzt Indiana Jones 5, Dial of Destiny angucken und schauen uns den KI verjüngten Harrison Ford an. Ja. Und es ist ja nicht nur dort, es ist ja in vielen Filmen. Viele Leute wissen zum Beispiel nicht, dass auch Ben Spiner in Star Trek Picard um 20 Jahre verjüngt wurde. Viele wissen das gar nicht, weil das da, finde ich, noch ästhetisch gut gemacht ist und nicht so sehr auffällt, weil es sich da eben nur um 20 Jahre ungefähr handelt. Aber dennoch ist das etwas, wo man sich als Mensch und als Person auch die Frage stellen muss, brauche ich das wirklich? Gibt unser Intellekt, gibt unsere Kreativität so wenig her, dass ich das wirklich brauche? Und da sage ich nein.
Ich denke, Fortschritt fordert eben seine Fortschritt fordert Opfer. Das bin ich überzeugt. Der Fortschritt fordert seine Opfer. Ich stalke immer auch bei Thorsten auf dem Profil, auf dem Facebook-Profil. Und vor einer Weile hast du ein interessantes Buch erwähnt, Thorsten. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, wann das ist schon länger her. Krabat hast du erwähnt.
Rabatt, ja, von Ottfried Preußler.
Ja, und wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ähnlich wie die Gesellen in der Mühle, die jedes Jahr ein Opfer bringen müssen, um die
Ja.
magischen Künste zu erlernen, ne? Sehen wir hier in der modernen Welt, dass technologischer Fortschritt und die Automatisierung und eben ja die Weiterentwicklung der KI auch Opfer fordert. Da hast du auch so eine Parallele, sag ich mal, obwohl es eine Geschichte ist, die ja, was weiß ich, wann spielt die im 17. Jahrhundert? Ich habe keine Ahnung, ne? Du hast
Zur
eine
Zeit
Parallele
vom
zu.
30-jährigen Krieg, also 17. Jahrhundert, ja.
Das habe ich mir so überlegt, ne, wenn du das erzählt hast. Ich finde das, ja. Es fordert alles, der Fortschritt fordert seine Opfer. Und die KI wird viele Opfer fordern. Ich guck mal das Bild hinter mir, das ist auf meinem Greenscreen projiziert. Das habe ich in keine Ahnung, unter 40 Sekunden mit der KI erstellt. Ich habe da meine Schlagwörter eingegeben. Ich habe eben ein Bild gesucht, das mich aussehen lässt, als würde ich ein bisschen so im Studio sitzen, weil ich das ganz schön finde, gemütlich, die Atmosphäre dieses Bildes. Ne? Und ja, unter einer Minute. Und wenn ich mich jetzt daran erinnere, mein allererster Podcast, der hieß Gefährliche Halbwaisen. Und da habe ich mir von so einem, ja, wie sagt man, so einem Mediengestalter oder so, wie heißen die, die die Bilder erstellen, ne? Ihr wisst, was ich meine. Der hat mir so,
Mediendesigner und
ja, genau. Der hat mir so ein, eben auch so ein Bild erstellt, mit dem Namen drauf, Gefährliche Halbwaisen. Und ein bisschen so im Retro-Stil wollte ich das, so im Tron-Stil wollte ich das damals, weil ich Tron-Fan bin. Und da habe ich mir in diesen Tron-Farben, diesen Neon-Farben und diese Linien, da habe ich mir so ein Bild erstellen lassen, das sah richtig cool aus, so im Retro, 80er Retro-Stil. Und dieses Bild hat fast 400 Euro gekostet, Leute. Und jetzt
ja.
zahle ich 50 Euro für die KI und kann im Monat fast unbegrenzt Bilder erstellen, so viel ich Lust habe, ne? Das ist Wahnsinn, oder?
Ja, die Frage ist auch, der Reinhard sagte eben, braucht man das? Das steht auf dem anderen Blatt. Was weit bedenklicher ist, ist, dass man das überhaupt kann. Ob man das braucht, das steht nochmal in einer anderen Datei. Ja, aber wenn ich meine, gut, ich bin Star Trek-Fan, das ist ja bekannt. Und wenn ich mir vorstelle, na ja, gut, die Leute sagen immer, es ist so schade, dass die klassische Originalserie nach 3 Staffeln aufgehört hat, und dann sage ich immer, muss ja nicht damit aufgehört haben. Es kann ja gut und gerne sein, dass wir noch paar Staffeln irgendwann bekommen, die halt eben die KI erstellt hat. Ja, ob man das braucht, gut. Steht auf dem anderen Blatt. Ich gebe ganz ehrlich zu, wenn sowas rauskäme, ich würde mir das natürlich angucken. Ich wäre da viel zu neugierig, zu sagen, nee, das gucke ich mir jetzt nicht an. Ja, aber ich finde es sehr viel gruseliger eigentlich, dass man das überhaupt kann. Ich sage ja, mein Aha-Moment war heute dieses Filmchen mit Sir Alec Guinness, der seit langen Jahren eben schon nicht mehr lebt und da gequatscht hat über Ahsoka Tano. Ja, und Miniröckchen und kein Schlüpfer drunter. Irgend dummes Gelaber im Grunde genommen. Ja, das hatte
Ich
ja so ein.
möchte ja gar nicht zum Ausdruck bringen, dass wir bestimmte Technologien nicht weiter erforschen sollten und auch forcieren sollten. Was in mir Bedenken auslöst, das ist die Tatsache, dass eben fast jede Technologie im Grunde genommen erschaffen wird, mit dem ethischen Anspruch der Menschheit zu dienen, aber in vielen Fällen das Gegenteil erreicht.
Ja.
Nehmen wir als Beispiel die Atom, ganz gut, ganz, ganz krasses, aber immer wieder gern gewähltes Beispiel, die Atomenergie. Oppenheimer, der jetzt letztens mit seinem Film im Kino wieder sehr präsent war, die halt wirklich gedacht haben, dass was Beispiel dient der Menschheit. Und auch KI, ich nehme jetzt mal als Beispiel ChatGPT, wurde mit dem Anspruch einer Open Source erschaffen, mit dem Anspruch, diese KI jedem Menschen zugänglich zu machen. Was davon geblieben ist, ist, dass du ChatGPT nutzen kannst, aber sehr, sehr eingeschränkt kostenlos und ansonsten eben wie heißt die Firma nochmal? Ich weiß gar nicht mehr, wie die Firma heißt, Millionen über Millionen einsteckt, was ja sogar dort zum Eklat geführt hat, zur Abwahl des Präsidenten, den man dann wieder zurückgeholt hat nach einigen Streitigkeiten und so weiter. Und da sieht man nämlich, dass die Frage, wie wir mit solchen Technologien umgehen sollen, meiner Meinung nach tatsächlich zuerst auf einer philosophischen Ebene beantwortet gehört, auf einer ethischen Ebene zum Beispiel, ja. Dass da wirklich die Ethiker das ausgiebig diskutieren und deswegen gehören auch meiner Meinung nach Ethiker in solche Vorstände rein, die da entsprechend halt auch beraten können. Und ich meine jetzt nicht Ökonomen, die auch Philosophen sind, weil das ist auch wichtig, keine Frage, aber Ökonomie funktioniert nun mal oft nach dem Bestreben des Gewinns, nach Gewinnbestreben und weniger nach ethischen Prinzipien, von mir aus jetzt im, weiß ich nicht, Kant'schen Sinne oder so, ja, im pflichtethischen Sinne oder sowas, sondern da wird schon so argumentiert, dass solange das Geschäft ethisch vertretbar ist, ist gut und wenn nicht, aber der Gewinn stimmt, ist es auch okay. Und das finde ich sehr, sehr bedenklich, gerade im Bereich von künstlichen Intelligenzen. Und da denke ich, dass da sich sehr intensiv, was ja auch gerade übrigens im Diskurs passiert, man sich mit dem Thema auseinandersetzen muss, wo auch Technologien wie der künstlichen Intelligenz ethische Grenzen gesetzt werden müssen.
Ja, aber ich denke mal, das per se, ich gebe dir völlig recht, aber das per se ist halt eben ja ein gesamtes Problem. Ja, was ist denn, was wird denn heutzutage, ich sage mal, ohne Gewinnabsicht produziert? Ja, das war spätestens mit Beginn von der Industrialisierung vorbei, dass irgendetwas wirklich ohne jede Gewinnabsicht produziert worden ist. Ja, du brauchst ja nur mal zu gucken, Tesla, der, ich meine, gut, dass Tesla umstritten ist, weiß ich auch, aber Tesla hat ja diese Fantasien gehabt mit dieser freien Energie und so weiter und so fort, und der hat ja da nicht die geringste Förderung erfahren. Weil allgemein zu der Zeit schon, und das war das frühe 20. Jahrhundert, ja, da wurde gesagt, ja, wenn das eine freie Energie sein soll, dann ist ja damit gar nichts zu verdienen. Warum sollten wir entsprechende Forschung fördern?
Es geht aber nicht um das Gewinnbestreben als solches, sondern es geht um das ausufernde Gewinnstreben, der teilweise finanzielle, ich nenne es mal finanziellen Extremismus, der dahinter steht und damit natürlich auch ein unkontrollierbarer Machtzugewinn, ja, den jetzt die Leute bei GDP eben dadurch natürlich auch generieren. Nehmen wir mal ein gutes Beispiel. Gucken wir mal zurück zur Corona-Pandemie und gucken uns mal an, was für ein Machtfaktor BioNTech mit einem Mal wurde. Das ist ein gutes Beispiel.
Richtig.
Ja? Zukunftstechnologie. Sind wir schon wieder bei dem Thema Impfstoffe. Ne? Auch das ist ja sicherlich eine Zukunftstechnologie. Aber es ist doch so, jetzt nehmen wir doch mal wirklich an, jemand entwickelt, was doch tatsächlich, wir sind ja gar nicht so weit davon entfernt, zum Beispiel einen AIDS-Wirkstoff zu entwickeln. Es gibt ja erste positive Tests. Und das Gleiche gilt für Krebsmedikamente, die tatsächlich intensiv entwickelt werden. Aber man muss sich mal die Frage stellen, für wen das letzten Endes wirklich zugänglich sein wird. Das wird nicht für die Allgemeinheit zugänglich sein. Viele Kassen werden es auf Jahre und Jahrzehnte ablehnen, das zu bezahlen, weil es einfach wahnsinnig teuer sein wird, diese Medikamente zu erwerben. Und in Staaten, die noch nicht mal zur sozialen Absicherung haben, wie die USA zum Beispiel, werden sich 90 bis 92, 95% der Menschen solche Medikamente gar nicht leisten können. Das heißt, die
Ah.
einzigen, die in erster Linie Nutzen von solchen Technologien haben, sind Menschen mit einem starken finanziellen Background. Und ich finde, da muss man reingrätschen und da muss man einfach gucken, wie man das gerechter verteilen kann.
Damit sind wir beim alten Menschheitstraum. Weil was heute eben diese angesprochenen Krebsmedikamente und so weiter sind, das waren vor 50, vor 70, vor 100 Jahren eben andere Sachen. Aber auch da war das Gefälle ähnlich. Ja, auch da war das Gefälle ähnlich. Da müsste sich, um solchen Dingen eine Abhilfe zu schaffen, müsste sich praktisch die Mentalität der ganzen Menschheit ändern. Und dass das nicht passieren wird, da erzähle ich dir nicht besonders viel Neues.
Frommer Wunsch, ja.
Ja, das, wie gesagt, heute sind es die Krebsmedikamente. Vor 100 Jahren war es überhaupt irgendwas zu essen zu haben, bei weiten Teilen städtischer Bevölkerungen in Großstädten nicht gegeben war, die sich ernährt haben von irgendwelcher Wassersuppe und Krempel und mehr schlecht als recht 35 geworden sind und dann sind sie halt eben gestorben. Ja.
Ich will noch kurz ein bisschen auf der KI rumreiten, Leute. Ich finde das interessant, was Reinhard vorhin gesagt hat, dass du dir wünschen würdest, dass in diesen Entwicklerteams vielleicht auch Leute, ja, Leute involviert werden, die sich mit Ethik beschäftigen und Philosophie. Das finde ich sehr interessant. Das hoffe ich auch. Ich bin ein großer Fan der künstlichen Intelligenz und ich hoffe aber auch, dass irgendwann am richtigen Punkt Schluss ist. Das hoffe ich wirklich. Aber ich, auf der anderen Seite reizt es mich zu sehen, wie weit es gehen kann, was die KI kann, was sie in der Lage sein wird. Das reizt mich trotzdem, ne? Es ist so ein zweischneidiges Schwert. Ich bin wirklich gespannt, wie weit das alles führt. Aber irgendwie wünsche ich mir doch, dass Schluss ist vorher. Ich frage mich, ob in solchen Teams auch Leute mitarbeiten, die sich mit der Frage beschäftigen, was passiert denn, wenn mal die technologische Singularität erreicht ist und die KI wirklich schlauer geworden ist als die Entwickler. Wie geht's dann weiter? Geht's dann für uns weiter? In welche Richtung geht's dann für uns weiter? Wenn das Ding, wenn es wirklich mal passieren sollte, ich meine, das sind jetzt wirklich Science-Fiction-Gedanken hier, Science-Fiction-esque, könnte man sagen, aber vielleicht kommt ja mal der Punkt, an dem sie das Ding nicht mehr abschalten lässt und nicht zurückhalten lässt. Was passiert dann? Machen sich die Leute Gedanken darüber oder lachen die über solche Ideen, wenn jetzt einer kommt und sagt, hey, passt auf, technologische Singularität.
Das hat man sich schon vor über 50 Jahren gefragt. Da gab es einen Science-Fiction-Film mit dem Titel
Kolossus.
Kolossus.
Kolossus, nicht Kolossus, Kolossus.
Kolossus.
Kolossus, sehr guter
Da
Film.
drin, da geht es also in äußerster Kurzfassung für diejenigen, die den Film nicht kennen, da geht es darum, dass in den USA ein Supercomputer entwickelt wird, also eine KI gewissermaßen auch schon, die sich stetig selbst weiterentwickelt. Und in Russland hat man ein ganz ähnliches System erschaffen. Und irgendwann kommt es zu einem zu militärischen Konflikt zwischen USA und UdSSR. Und dann will man die Waffensysteme mittels der KIs starten, aber die KIs haben sich mittlerweile zusammengeschlossen und sagen, ja, wir wollen aber keinen Krieg. Und das endet halt eben damit, dass die Menschen völlig unter ihre Kontrolle bringen und denen schon also gewisse Freiheiten zum Leben zugestehen, aber Waffen dürfen sie nicht mehr bauen. Ja.
Die Angst, die du gerade erwähnst, die ist aktuell sehr stark im Gespräch. Also es gibt einen sehr starken Diskurs. Es gibt also im Grunde genommen zwei große Lager, die einen sagen halt, also die KI wird uns auf eine neue evolutionäre, eine techno-evolutionäre Stufe heben, auf eine neue. Die anderen sagen halt, die KI wird uns zerstören. Und in diesem zweiten von mir erwähnten Lager sind auch einige führende KI-Programmierer dabei, die genau diese Befürchtung halt eben auch äußern, dass das passieren kann. Ich persönlich bin der Meinung, dass wir uns eigentlich von dem Gedanken verabschieden müssen, dass sowas wie die Asimovschen Roboter-Robotikgesetze zum Beispiel, dass sowas funktioniert. Ich glaube, von solchen Gedanken müssen wir uns verabschieden, weil wenn der Punkt irgendwann erreicht ist und wenn wir schauen, in welchem Tempo die KI-Entwicklung in den letzten 5 Jahren vorangeschritten ist, wie schnell das mit einem Mal geht, wie viele KI-Firmen aus dem Boden geschossen sind, was aus ChatGPT innerhalb von 5 Jahren jetzt geworden ist im Internet. dann muss man sich schon die Frage stellen, ist das tatsächlich noch Science Fiction in dem Sinne oder ist es nicht nur eine Erwartung, die sich in eine, aus der eine Realität werden wird in absehbarer Zeit, dass künstliche Intelligenzen irgendwann in der Lage sind, nicht nur autonom zu lernen, sondern sich auch autonom im evolutionären Sinne, im geistig-evolutionären Sinne weiterzuentwickeln. Und
Die
dann wird's kompliziert.
Asimovschen Robotergesetze, die greifen sowieso nur, solange der Mensch in der Lage ist, die Roboter zu programmieren und zu beherrschen. Wenn die technologische Singularität erreicht ist, dann ist damit eh Sense mit Robotergesetzen. Dann greifen die eh nicht mehr. Also für die Roboter, sag ich mal, oder für die KI.
Ja, wenn natürlich KI in der Lage ist, sich selbst zu vermehren, dann wird es natürlich für den Menschen kompliziert, weil nicht nur kompliziert, das wird brandgefährlich. Weil, schon, gehen wir mal wieder auf den Film zurück, weil Thorsten nimmt ja gerne diese Beispiele und gucken wir uns das altbekannte Beispiel Terminator an. Das ist ja, glaube ich, das beste
Ja.
Beispiel, was man da so erwähnen kann in dieser Richtung. Und da gibt es ja Skynet und Skynet kommt zu dem Entschluss, dass die größte Gefahr für die Erde der Mensch selbst ist. Und wenn wir uns in der aktuellen Weltpolitik umschauen, dann kann man zu dem Schluss kommen, dass Skynet da nicht zu Unrecht hat.
Nein.
Ja, wir sind aus einer Gesellschaft in Westeuropa, die in den 90er Jahren davon ausgegangen ist, dass wir bald in den Vereinigten Staaten von Europa leben, dass eine atomare Abrüstung stattfinden wird, dass eine Öffnung hin zum Osten und hin zu anderen Staaten stattfinden wird, sind wir zurück in einem Status des Kalten Krieges. Russland mit China, mit eigentlich fast jedem, der dem westlich-liberalen Ideal nicht entsprechen kann und will und es auch nicht tut letzten Endes. Ich bewerte das jetzt nicht, ich sage es wirklich nur so, wie es ne, so wie es jetzt einfach ganz generell eben ist. Und da wären wir doch naiv, nicht zu glauben, dass irgendein Staat alles versuchen wird, die KI so weit zu führen, dass er damit nicht nur eine technologische, sondern vor allen Dingen eine technologisch-militärische Überlegenheit herstellt.
Du hast die selbstreplizierende KI erwähnt vorhin. Da fällt mir noch eine Geschichte ein, Diaspora von Greg Egan. 97 war das, ich habe gerade mal nachgeguckt bei Google. Da geht es auch um, ja, künstliche Intelligenz, die später angewandt. Es geht im Prinzip um biologische Wesen, die später dann zu Maschinenwesen werden. Ne? So grob könnte man das erklären, die sich dann auch selbst replizieren können und in alles Mögliche verwandeln können oder formen können. Das ist ganz interessant, ne? Das ist ja auch so ein dantisches Schreckensszenario, wenn man über die KI redet. In einem anderen Podcast haben wir letztens gesprochen über, ja, inspiriert dadurch, ich habe mit Avi Loeb ein Interview geführt, ein weiteres vor ein paar Wochen mit meinem Kollegen Dean vom JWR-Podcast, und er hat gesagt, da hatten wir es über außerirdische Zivilisationen und Intelligenzen, und er hat darüber gesprochen, dass er der Meinung ist, dass was hier, wenn hier etwas durchs Universum fliegt, dass es eben ja ein, wie hat er das gesagt, postbiologische Wesen werden es sein, hat er gesagt. Ich finde den Gedanken ganz interessant. Also nicht mehr ganz biologisch, vielleicht nicht ganz Maschine, wer weiß. Es ist so eine Art KI, sagt er, die dann vielleicht durchs All fliegt, die unabhängig von Sauerstoffgehalt auf dem Planeten oder von irgendwelchen Umwelteinflüssen eben agieren kann, überall. Das finde ich ganz interessant, den Gedanken finde ich gut, dass sich da eben diese Wesen auf dem jeweiligen Planeten oder wo immer sie auch herkommen, dahin entwickelt haben, ne? Dass sie eben durch zur Hilfenahme der KI und der Technologie immer mehr selbst zur Technologie wurden. Das finde ich spannend, das finde ich ganz spannend, und vielleicht geht es uns auch mal irgendwann in die Richtung, vielleicht in ganz,
Die
ganz, ganz wenig.
Borg. Da fallen mir jetzt die Borg natürlich
Die
ein.
Borg.
Oder die Cybermen aus Doctor
Ja,
Who.
die vielleicht ja noch mehr, aber die haben ja alle noch was, eigentlich noch biologische Komponenten. Ja, also, aber es ist natürlich spannend, wenn wir von der Frage des Humanismus zum Posthumanismus, zur Postbiologie, also zum postbiologischen Status einfach gehen, wo eben der biologische Aspekt eines Wesens, und da sind wir ja wieder bei dem Thema, schon wieder beim Thema nicht nur KI, sondern auch beim Thema Personenstatus angelangt, wo wir gerade schon mal waren, dass wir eben halt auch postbiologische Wesen, die halt in irgendeiner Form existieren, zum Beispiel weil sie mal biologische Wesen waren und dann irgendwann ihre Intelligenz, ihr Wesen, ihr Sein, ja, also ihre Seele, sagen wir es von mir aus mal so, in einen künstlichen Körper transferiert haben, in einen Androidenkörper oder eben etwas Vergleichbares. Das sind schon spannende Gedanken, von denen ich hoffe, dass wir sie noch sehr, sehr lange Zeit nicht realistisch denken müssen.
Ich weiß nicht, ob das Thorsten war oder du, Reinhard. Ich glaube, oder vielleicht habe ich selbst gelesen mal diese Geschichte. Es gibt eine Science-Fiction-Geschichte über einen Rennfahrer, der im Laufe seiner Karriere so viele Unfälle hatte und immer weiter die Körperteile ausgetauscht bekommt. Ja, immer mehr zum Cyborg wird sozusagen. Er hat ein künstliches Bein und alles Mögliche an ihm ist künstlich irgendwann. Er ist aber schon noch, also das Gehirn und alles ist schon noch menschlich, natürlich, ne? In der Kopf. Aber er hat so viele Teile irgendwie eingebaut bekommen, dass irgendwann seine Versicherung sagt, du bekommst nichts mehr, du bist gar kein Mensch mehr. Das ist so eine Science-Fiction-Geschichte. Ist die von Asimov? Ich weiß nicht. Oder ich weiß nicht.
Thorsten, es gibt den umgekehrten Fall, erinnerst du dich?
Also mich
Der
erinnert das
200 Jahre Mann, der 200 Jahre
der
Mann.
200
Genau
Jahre, aber
umgekehrt,
mich hat
genau
das auch
umgekehrt.
an den 6 Million Dollar Man
Ja, das auch ein
erinnert.
Stück weit, das auch.
Ja.
Wie heißt der Roman nochmal?
Also den
Du hast es besser im Kopf.
Ja gut, der Roman
Basierende
der
Roman.
200, das ist der 200
Nein,
Jahre.
nein, nein, zu 6 Millionen Dollar Mann gibt's doch einen
Ach
Roman,
so,
der als Grundlage dient.
der programmierte
Genau,
Mensch von
genau.
Martin Kaden.
Caden, genau von Caden.
Martin Kaden war das, der
War
das
es das,
geschrieben hat.
Daniel? War es das?
Das war's nicht. Es ist wirklich ein
Okay.
alter, das ist eine ganz alte Science-Fiction-Geschichte. Die ist relativ, also sehr alt, ja.
Also offen gestanden habe ich, sagt mir jetzt so nichts, also konkret das, wie gesagt, hat mich das erinnert jetzt an den 6 Million Dollar Man, aber auch Stück weit an den Robocop, an den ursprünglichen,
Na
der ja
klar,
auch.
das stimmt. Der natürlich auch nicht nur gesellschaftskritisch, sondern auch technologiekritisch ein ganzes Stück weit war.
Ein sehr, sehr guter Film, ja.
Ja, also Robocop-Reihe ist eine meiner absoluten Lieblingsreihen. Ich habe da wirklich alles und ich meine wirklich, außer ich bin jetzt kein Comicleser, aber ich habe natürlich alle vier Filme inklusive den neuen. Ich habe die Serie, ich habe beide Zeichentrickserien, was glaube ich relativ selten ist. Dass jemand beide in Deutschland hat, weil die kriegst du so nicht gekauft. Und bin da ein riesen Fan eigentlich, vornehmlich der ersten beiden Filme, aber auch der Serie, die meiner Meinung nach echt unterschätzt ist. Aber ich finde den Gedanken, ich wollte da nochmal drauf zurückspannen, das Ganze mal umgekehrt vom 200-Jahre-Mann auszudenken und uns vorzustellen, wenn eine Maschine biologisiert wird, wie das beim 200-Jahre-Mann ja passiert, weil der Roboter, der ja in dieser Geschichte auftritt, ist ja ein Roboter und hegt den Wunsch, ähnlich wie Data, könnte man fast schon sagen, ne, ein Mensch zu sein. Und im Laufe seiner 200-jährigen Existenz wird er immer weiter technologisch optimiert, bis er letztlich von einem Mensch gar nicht mehr zu unterscheiden ist. Und dann beginnt der Kampf um seinen Personenstatus, weil er sterben möchte. Und man ihm dieses Recht abspricht, weil er keine Person sei.
Weil er nicht
Das,
biologisch sterben kann.
genau, weil er keine Person sei, weil er eben eigentlich ja immer noch ein Roboter ist. Nur eben, die haben halt im Laufe der Zeit künstlich alles wirklich so transformiert, dass er genauso funktioniert wie ein Mensch. Und da komme ich nochmal auf Descartes zurück, der Geist in der Maschine. Descartes war ja schon der Meinung, dass also unser Körper in Wirklichkeit nicht mehr als eine Maschine ist. Und das wird so in dieser Geschichte und auch in den Film mit, jetzt darf ich es nicht falsch sagen, Robbie oder Robin?
Robin,
Robin,
Robin.
ja, ich verwechsel die beiden Namen immer, weil ich auch Robbie Williams-Fan als Musiker bin. Aber gut. Aber auf jeden Fall in diesem wunderschönen, emotionalen, tollen Film wird das, finde ich, Thorsten, du kennst den Film auch gut, ne? dann wird das ganz wundervoll gefühlvoll auf die Spitze
Steht da
getrieben.
hinten irgendwo.
Ja, bei mir auch. Bis hin zu diesem Gerichtsprozess, der dir wirklich die Kehle zuschnürt, muss man sagen. Auch das ist ja Zukunftstechnologie, nur andersrum gedacht jetzt.
Ich erwische mich gerade dabei, dass ich, ja, ich habe den Film nie so gesehen. Ich habe ihn gesehen, aber ich habe ihn nie so gesehen. Das ist, ich muss ihn nochmal gucken.
Nehme ich als Kompliment.
Ja,
Ja,
danke, ja,
der
danke für
Film
den Fall.
ist, dass der steckt voller Hintergründigkeiten. Das ist auf den ersten Blick, wenn man sich den Film rein unter dem Aspekt der Unterhaltung anguckt, ist das ein Unterhaltungsfilmchen, ein bisschen traurig
Genau.
stellenweise und
Schnulzig ein bisschen manchmal.
schnulzig auch, aber wenn man sich da wirklich die ganzen Messages, und das sind ja mehrere, die der Film hat, mal reinzieht, da ist das ist schon eine sehr beachtliche Geschichte. Ja,
Ja.
absolut beachtliche.
Das werde ich mir auf jeden Fall nochmal angucken. Das finde ich sehr interessant. Und ich bin übrigens, mir ist jetzt noch sicherer, dass die Geschichte, von der ich vorhin gesprochen habe, von Isaac Asimov ist. Ich muss nochmal nachgucken. Das nervt mich jetzt, wenn ich das nicht weiß.
Das kenne ich zu gut, dass wenn mir Sachen nicht einfallen, ich das unbedingt jetzt wissen muss, auf den Punkt genau.
Vielleicht weiß es ja einer von den Zuhörern und kann das in die Kommentare schreiben oder mir eine E-Mail schreiben. Das wäre ganz cool. Vielleicht finde ich es ja doch nicht. Aber ich denke, das war Isaac Asimov. Gut, jetzt.
Könnte vom Stil her aber auch Shackley sein.
Nee, nee, ich glaube nicht. Ich werde es
Ich
herausfinden.
glaube es auch nicht, aber Shackley hat sich ja auch mit so Themen mitunter beschäftigt. Lebensgeister GmbH und so weiter und so fort. Gut, da ging es um was
Nee,
ganz anderes.
das war's nicht.
Nee, ist es nicht, um Gottes Willen. Ich sag nur, Shackley hat halt auch über solche Themen hier und da geschrieben.
Aber wo wir gerade bei künstlicher Intelligenz waren und sind ja eigentlich, was den ganzen Podcast jetzt über, kommt mir gerade noch ein anderer Gedanke, nämlich KI und Medizin. Auch ein ganz starkes Thema eigentlich, wo man immer wieder, ich weiß, also ich möchte für die Hörerinnen und Hörer, die es nicht kennen, dann möchte ich, finde ich, mal so Websites wie Spektrum der Wissenschaft und so empfehlen. Aber auch der Standard, eine österreichische Website, die wirklich richtig gut ist, die sehr häufig eben auch wissen, also Spektrum der Wissenschaft logischerweise ja, aber Standard eben auch, sehr häufig eben auch wissenschaftliche Themen und auch solche Themen behandeln und auch sehr gut aufgearbeitet, sehr gut recherchiert und dort wird halt immer wieder eben auch von KI-Durchbrüchen in der Medizin berichtet. Und ich stelle mir gerade so vor, und gar nicht so sehr im Stile von Robocop, sondern wirklich im Stile dessen, was einem Menschen, der etwas verloren hat, wiedergegeben werden kann dadurch, was die künstliche Intelligenz in der Prosthetik erreichen
Ja,
könnte
ja.
oder kann oder und auch wird, höchstwahrscheinlich auch
Das
wird.
ist ja heute schon beachtlich, was du in dem Bereich so schon machen kannst. Ja, dass du künstliche Gliedmaßen hast, die durch Nervenimpulse mitgesteuert werden. Ich glaube, ausschließlich dadurch gesteuert, soweit sind wir noch nicht, aber es spielt auf jeden Fall, spielt da schon eine Rolle. Ja, und dann vor 100 Jahren, nach dem Ersten Weltkrieg, da hatten sie noch diese Hakenhände da, wenn die Hand im Krieg, jemand verloren hat.
Ja. Das finde ich auch ganz spannend und ich bin sicher, dass es irgendwann möglich sein wird. Vielleicht mit unter Hilfenahme eines Mikrochips, den du vielleicht ins Gehirn irgendwo eingepflanzt bekommst, deine künstliche Hand exakt so zu bedienen, als wär's eine echte Hand.
Gibt es ja im Ohr schon.
Ja.
Und vielleicht fühlen kannst mit der Hand irgendwo, das fühlt sich
Genau.
warm an, kalt an, die Oberfläche ist rau, die Oberfläche ist glatt, so weiter und so fort.
Und gerade um sowas zu simulieren, weil das ist ja im Grunde genommen eine Simulation, wäre ja KI prädestiniert mit den
Absolut.
Möglichkeiten, die KI hat. Und wenn man sich dann wirklich mal vorstellt, dass eine KI, wenn man sie so einsetzt, tatsächlich so eine Art, du hast es gerade schon angesprochen, übrigens auch eine meiner Lieblingsserien, das Six Million Dollar Man. Thorsten und ich sind ja alte Recken, ich sehe nur jünger aus als er, aber ansonsten.
Leider hingestellt.
Wir sind fast gleich alt, wir liegen nur ein paar Tage auseinander. und lieben deswegen so ziemlich die gleichen Sachen. Aber gerade so der Six Million Dollar Man und auch die Nachfolgeserie The Bionic Woman, ne, ist, glaube ich, der
Doch
Originaltitel dann,
ich
ne?
persönlich noch lieber.
Ja, logisch, sie ist ja auch wesentlich hübsch. Ach, nee, der Wagen. Aber auf jeden Fall, da wird ja schon, man muss sich das einfach auch mal vor Augen halten, in den 70er Jahren im Grunde genommen dieses Thema aufgegriffen, inwiefern man einen Menschen, ich nenne es mal, verbessern, im Sinne von seiner Leistungsfähigkeit her verbessern kann, wenn man gewisse Körperteile oder sonst was technologisch optimiert. Augen, Beine, Muskulatur und so weiter und so fort. Ganz davon hingestellt natürlich, dass das nicht so ohne weiteres geht, einen Arm anzuoperieren, der dann plötzlich zehnmal so stark ist wie unser Arm. Funktioniert ja nicht für sich allein genommen, denn wir sind ja eine körperliche Einheit. Aber das ist eine andere Geschichte. Aber ich denke tatsächlich, und Exoskelett ist ja auch so ein Themenbereich, der da sehr interessant ist, der ja auch damit reinspielt, wo wir jetzt schon in Japan Exoskelette in Einsatz haben, für ältere Menschen, die dann da tatsächlich harte Arbeit noch erledigen können im hohen Alter. Habe ich letztens noch eine sehr gute Dokumentation zu dem Thema gesehen. Aber wenn man dort künstliche Intelligenz einsetzt, kann die tatsächlich den Menschen sehr, sehr nützlich sein und tatsächlich zu einem Qualitätsgewinn im Leben tatsächlich führen.
Du wirst lachen. Ich habe einen guten Freund, sehr guten Freund, der Rollifahrer ist. Und,
Silko.
der Silko, genau, der
Silko, Silko.
Silko Rodig. Hallo Silko,
Grüße, Silko.
falls du uns zuhörst. Und der Silko sagte mal, er sieht diese Exoskelette, mit denen Leute, halt querschnittgelähmte und anderweitig beeinträchtigte Leute dann wieder laufen können. Er sieht die eher zwiespältig, weil das ist ja letzten Endes nicht der Mensch, der da läuft, sondern das ist ja diese Apparatur, die läuft und den Menschen dabei mitnimmt. Und das fand ich immer eine sehr interessante Sichtweise von
Definitiv.
der ganzen Sache. Er hat gesagt, ja, das ist ja in dem Moment nicht der Betroffene, der da läuft, sondern die Maschine läuft ja gewissermaßen für ihn und er geht mit, weil er da drin sitzt oder steht oder wie auch immer, also da drin integriert ist, da reingesteckt ist.
Na
Aber
gut.
das kannst.
Ja, aber es gibt ja ein bisschen Lebensqualität zurück, denke ich. Und von daher finde ich es trotzdem gut. Ja, entschuldige.
Genau. Nee, ich hatte den gleichen Gedanken. Ich wollte nämlich auch sagen, dass du es tatsächlich, ja, im Grunde genommen kannst du diese Kritik hier auf jede Maschine beziehen. Also wenn du jetzt
Ja,
von deinem
sicher.
Computer Dinge ausrechnen lässt, tust du das ja auch nicht mehr selbst, sondern du benutzt ein Programm dazu, um das zu tun und spekulierst auf die Rechenleistung halt deines Geräts, was du da hast. Und da finde ich auch, dass da die Rückgewinnung der Lebensqualität vielleicht das Erstrebenswertere ist.
Also wenn ich wäre ich querschnittsgelähmt und könnte mit Hilfe von so einem Exoskelett mit meinem Kind wieder irgendwie über einen Spielplatz laufen oder Eis essen gehen, wenn ich das Ding benutzen, wäre mir scheißegal. Ne? Auch wenn ich mich nicht so fühle wie früher, das ist natürlich völlig klar. Dass vielleicht gleichzeitig mit diesem mit dieser wiedergewonnenen Freiheit auch ein bisschen eine kleine Depression vielleicht mitschwingt, weil es nicht reales Laufen ist, natürlich, völlig klar. Aber es gibt ja trotzdem eine kleine Lebensqualität zurück, das kann ich mir gut vorstellen.
Ich denke mir, das wird auch immer am individuellen, also an den betreffenden Personen selber liegen.
Sowieso.
Das definitiv, der eine sieht es vielleicht so, der andere sieht es so, ganz klar. Ja.
Es kommt ja auch ein Stück weit auf die Weiterentwicklung dieser Technologie an. Ne? Wenn du jetzt so an gewisse Filme, die ich so denke, auch in denen dann ja quasi den Menschen Teile direkt an die Nervenbahn angeschlossen werden. Ja, wie es das wohl in einigen Filmen ist, ne? Dass zum Beispiel dann das Exoskelett eigentlich nur noch aus einem dünnen Gerüst, einem sehr dünnen Gerüst besteht, ja, aber dann eben mit deinen Nervenbahnen im Rückgrat verbunden ist und du eigentlich kaum noch spürst, dass da eine externe Hilfe eben deine
Wo war
Arbeit ohne
das?
Gott verrichtet.
Da
Bitte?
gibt's, wo war das? Da gibt
Ja,
es
ich habe es auch gerade überlegt.
irgendeinen Film, wo sie das gemacht haben. Ich komme aber nicht drauf. Das war jetzt nicht, also kein so überwältigend berühmter Film.
Nee, aber ich habe, den hatte ich jetzt auch im Kopf. Ich glaube, wir haben den gleichen Kopf. Und das ist aber auch wiederum so eine ganz spannende Thematik. Und natürlich kann man dann davon natürlich auch dann ausgehen, dass man KI natürlich auch auf Viren implementieren kann und diese Viren in den Körper halt einführen kann, natürlich abgeschwächte oder an sich oder Viren, die eben keinerlei Wirkung im Krankheitssinne mehr haben. Ich bin kein Mediziner, kann das nicht so toll erklären, aber eben, dass man halt künstliche Intelligenz auf Bakterien und Viren eben oder Nanosonden platziert, die halt im Körper eben zerstörte Nervenstränge eben verbinden miteinander. Ja, und eben in dieser Form eben Bewegung wieder, wenn wir jetzt bei dem Beispiel Querschnittsgelähmt bleiben, eben ermöglichen. Also die Gedanken, die Ideen, was KI da machen könnte, sind natürlich unendlich.
Was mir nicht aus dem Kopf geht, ist der Gedanke, den Daniel vorhin geäußert hat, ja, wenn das muss alles an einem gewissen Punkt eben aufhören, diese Weiterentwicklung. Da ist mir durch den Kopf gegangen, was passiert denn, wenn die KI sagt, nee, ich will aber nicht aufhören? Wenn sie dann schon so weit ist, dass sie sagt oder sagen kann, nein, ich höre nicht auf, mich weiterzuentwickeln, nur weil ihr das so haben wollt, weil ich jetzt an einem Punkt bin, wo ich dabei bin, euch zu übertrumpfen, zu übersteigen. Ich höre damit nicht auf, was ihr wollt, das stört mich nicht. Ich mache das weiter.
Ich denke, wenn die KI dir anfängt, dir zu widersprechen, ist die technische Singularität erreicht. Davon gehe ich aus, oder?
Genau, dann haben wir auch einen, oder zumindest steuern wir dann sehr stark, oder wir haben ihn schon erreicht, auf den, wo wir so gerade bei Singularität ist, vielmehr der berühmte Point of No Return ein, der ja jeder
Aber was?
Singularität so eigen ist, der ist dann einfach auch erreicht. Aber dann stellt sich halt letztlich die Frage, wenn wir einer KI, die uns rein rechnerisch, wenn ich jetzt von unserer Gehirnleistung ausgehe, so weit überlegen ist, nicht nur intellektuell ebenbürtig, sondern eben ein Geist außerhalb der Maschine oder ein Geist in der Maschine, von mir aus, wenn man den Computer nimmt, eben halt geworden ist. Also ein Bewusstsein. Und nicht nur ein Bewusstsein, sondern auch ein Selbstbewusstsein entwickelt hat.
Sehr
Dann
gut.
stellt sich die Frage des Zusammenlebens, wie das noch funktionieren soll.
Genau, das sind die Fragen, die ich mir stelle. Wir wissen nicht, was und wo unsere Seele ist. Darüber gibt es ja auch nur Spekulationen. Es wird nur spekuliert. Niemand kann dir sagen, was ist die Seele oder dein Bewusstsein, wo steckt es? Manche vermuten es im Blut, manche vermuten es im Herz, manche sagen vielleicht im Gehirn, manche sagen, es ist außerhalb. Ich gehe auch davon aus, dass es irgendwo außerhalb gelagert ist. Das ist so mein romantischer Wunschgedanke. Und wenn wir nicht mal wissen, für uns, also vielleicht hat jeder für sich eine Interpretation, was das Bewusstsein ist, natürlich und die Seele, das ist mir völlig klar. Es werden wieder Leute schimpfen, weil ich das vorhin gerade gesagt habe. Aber wissenschaftlich gesehen wissen wir es nicht. Das ist mein Punkt. Was ist das Bewusstsein? Was ist die Seele? Und wenn wir
Lass
nicht
uns.
mal wissen, entschuldige bitte, wenn wir nicht mal wissen, bei uns, wo es gelagert ist und was es eigentlich ist, wie können wir dann behaupten, dass es eine KI, so ein Computersystem funktioniert ähnlich wie unser Gehirn? Das ist so ein neuronales Netz, weißt du? Und es ist vielleicht schon ein bisschen anders aufgebaut. Bei uns ist es mir völlig klar. Wie können wir davon ausgehen und behaupten, dass es ein Computer niemals schaffen wird? Das höre ich immer wieder. Das wird ein Computer niemals, es wird nämlich Computer, das wird nicht funktionieren, denn ein Computer wird niemals ein Bewusstsein erreichen. Das können wir gar nicht sagen, finde ich. Ich finde, wir können das nicht sagen. Ich denke, vielleicht habe ich auch zu viel Science Fiction gelesen, aber ich denke, dass es möglich sein könnte, weil wir eben auch nicht wissen, was es ist.
Man
Lass uns.
konnte sich das vor 60, fast 60 Jahren ja schon vorstellen. Kubricks 2001, HAL 9000. Man hat sich das vor über 60 Jahren schon vorstellen können, dass sowas irgendwann passiert.
Lass uns mal eben ganz kurz für die Hörerinnen und Hörer diese kleine Unterscheidung, die du gerade angedeutet hast, ziehen. Dass wir Seele nicht im theologischen Sinn meinen. Im metaphysischen, logisch klar, aber nicht im theologischen Sinne, sondern dass wir mit Seele eben das meinen, was uns zu dem macht, was wir eben sind. Und eben nicht, wir jetzt davon ausgehen, dass unsere Seele in den Himmel fährt, wenn wir sterben oder sonst irgendwie was, ja. Und es gibt tatsächlich, ich komme mal kurz auf die Philosophie zurück, dieses Leib-Seele-Problem in der Philosophie, das also ein großes, großes Streitthema schon von jeher ist, wo eben genau diese Frage, die du aufgeworfen hast, gestellt wird, ist Körper und Geist eine Einheit? Ist der Geist als außerhalb des Körpers zu sehen? Das sind ganz, ganz große Streitfragen, die schon eben seit im Grunde genommen der Antike sich gestellt werden und die eben so im Rationalismus, also bei Descartes eben ganz stark im Vordergrund dem standen und so weiter und so fort. Nur zum Verständnis, um das ganz klar zu machen. Seele nicht im theologischen Sinne.
Richtig, das ist ganz wichtig, da hast du natürlich recht, da habe ich gar nicht dran gedacht. Ja, das muss man so verstehen, wie du es gerade erklärt hast. Das ist ganz wichtig für den Ansatz. Ja. Ja, das ist die große Frage, die ich mir stelle. Ist es möglich, dass eine KI Bewusstsein erreichen kann? Aktuell, meine Gedanken dazu sind, ja, ich halte es für möglich. Weiß nicht wie, weil ich auch nicht weiß, wo mein Bewusstsein gelagert ist. Ist es in mir irgendwo oder ist es außerhalb gelagert? Funktioniert ein Computer vielleicht doch dann ähnlich wie ein Gehirn?
Wenn ich
Gibt's.
jetzt gemein wäre, würde ich sagen, wer sagt uns denn, dass die KI nicht längst ein Bewusstsein hat und auch eine Seele? Wer sagt uns das? Wenn
Weiß
man sich manche Aktionen mal so anguckt, ja gut, da wird halt eben gesagt, das ist da drauf programmiert, so zu reagieren. Ja gut, aber wir sind letzten Endes auf unsere eigenen Reaktionen ja auch programmiert. Ja, zwar nicht mittels Algorithmen, aber wenn ich dich wegen einer Sache um Rat frage und du gibst mir diesen Rat, dann kommt dieser Rat ja aus dem, was du selber an Erfahrungswerten im Leben gesammelt hast. Und wenn ich den Reinhard dasselbe frage, der gibt mir vielleicht einen ganz anderen Rat, weil der ganz andere Erfahrungswerte gesammelt hat als du.
Das tut
Ja.
eine KI aber nicht. Genau das tut eine KI aber nicht. Eine KI rät dir nach einer Zusammenstellung aus deinen, meinen und Daniels Erfahrungen. Weil eine KI keine Erfahrungen in dem Sinne macht. Die kann zwar autonom lernen, aber eine KI im Moment zumindest erschafft nicht in dem Sinne, dass sie etwas wirklich Neues
Ja,
erschafft.
natürlich, aber das tun wir ja ein Stück weit auch nicht.
Das stimmt nicht. Sehe ich so nicht. Das, was wir gerade tun, hat es in der Form noch nie gegeben. Sind wir mal gleich bei diesem Beispiel, ja? Das ist was völlig Neues. Die Art der Diskussion, die kann nur entstehen, weil wir drei Individuen sind, die alle verschiedene Meinungen haben. Du speist dich aus deinen Erfahrungen, Daniel sich aus seinen, ich aus meinen. Und daraus entsteht ein Diskurs. Ein Computer kann aber nichts anderes als Erfahrungen oder wir sind jetzt bei dem Copyright-Problem angekommen, was ja auch gerade wieder ganz stark eben in der Presse eben ist und wo es ja auch mit der SAG-AFTRA, das ist die SAG-AFTRA sind die Schauspieler, ne?
Ja.
Die Schauspielergewerkschaft dann eben auch
Screen
jetzt
Actors Guild.
gilt, genau, eine Übereinkunft gegeben hat, eben zum Thema übrigens künstliche Stimmen halt gerade eben dazu, dass die halt nur unter bestimmten Voraussetzungen genutzt werden darf, weil eine KI nichts anderes tut. Wenn du jetzt irgendwelche Prompts eingibst in die KI, dann tut die KI nichts anderes, als sich das aus dem Internet rauszusuchen oder eben das, womit man sie programmiert hat, zu nutzen. Und das sind Dinge, die Menschen vor ihr erschaffen. Und damit erschafft die KI, man kann natürlich sagen, ja, das ist, was sie tut, ist neu, aber im Grunde genommen klaut sich die KI Dinge zusammen. Und das tut ein Mensch nicht. Natürlich speist sich ein Mensch aus seinen Erfahrungen und natürlich lässt ein Mensch sich inspirieren. Aber diese Inspiration, die der Mensch erhält, schafft dann doch etwas ganz Eigenes, was eine KI in dieser Form nicht kann. Also eine KI wäre nicht in der Lage, mit uns eine Diskussion in dieser Form zu führen, bin ich überzeugt von.
Noch
Das
nicht. Noch nicht.
würde schiefgehen auch. Ne?
Noch
Das,
nicht, ja.
naja, ich sage ja, ich habe ja nicht gesagt, das wird nie möglich sein. Ich habe natürlich auch, wie Daniel, auch die Befürchtung, dass wenn das so weiter, die Entwicklung so weitergeht, dass du dann sehr viel Wissen und Erfahrung haben muss, um überhaupt noch zu unterscheiden, ob du mit einer KI agierst oder nicht. Ja, du hast das ja teilweise heute schon, wenn du, es ist ja heute üblich geworden, wenn du irgendeinen Support aufrufst, dass du ja nur noch vom künstlichen Chatbot eine Antwort bekommst, die zum Teil schon erstmal sehr gut sind, ne? Und dann gibt es ja diese netten Fangfragen, bist du blöd? Ich spiele dieses Spiel gerne mit Alexa. Na,
Das
Alexa, wie,
weiß ich leider nicht.
na, Alexa, wie doof sind wir denn heute? Schöne Frage. Ja? Oder du sagst irgendwas Verrücktes oder so. Da kann man das noch ganz gut auseinanderhalten. Dann noch im Moment. Aber das wird sich weiterentwickeln. Hin bis zu einem Status, den du zu Recht meiner Meinung nach da dem auch befürchtest.
Ich muss darüber nachdenken, was Thorsten vorhin gesagt hat, weil er gemeint hat, woher wissen wir, dass KI nicht schon ein Bewusstsein hat? Das ist ganz interessant. Wann fängt das Bewusstsein an? Kann die KI ein Bewusstsein entwickeln? Ich erinnere mich an diesen Google-Mitarbeiter Lemon, hieß der Lemon, der gesagt hat, die KI hat das Bewusstsein entwickelt aufgrund dieser Fragen, die er gestellt hat, aufgrund der Antworten, die sie gegeben hat. Und dann ist er, glaube ich, rausgeflogen bei Google wegen diesen ganzen Medienhype und
Namen
so.
weiß ich nicht, aber von der Geschichte habe ich gehört.
Ja, also es war ja vor einem Jahr oder so war das, oder vielleicht sogar ein
Ja.
bisschen länger. Da war das ja eine ganz große Geschichte. Mittlerweile hört man gar nichts mehr davon. Aber das war ganz interessant, dass die Idee aufgekommen ist, dass die KI eben ein Bewusstsein entwickelt haben könnte. Kann dieses Computersystem ein Bewusstsein entwickeln oder ist es wirklich schon irgendwo da? Das ist ein ganz interessanter Gedanke. Weiß nicht, ob es ein unsinniger Gedanke ist, aber wann fängt denn beim Menschen das Bewusstsein an? Das ist auch so eine Sache. Ne? Ist ein Baby mit einem Jahr sich schon bewusst oder ab wann wird ein Baby sich seiner bewusst?
Ist ein
Ab zwar
Embryo
da,
sich bewusst?
wenn du dich an den Matrix-Artikel erinnerst, ungefähr ab 2 Jahren tatsächlich ist das so. Also, das heißt also, dass ein Säugling, es gibt ja ganz einfache Tests, den Spiegeltest. Das ist, glaube ich,
Genau.
das kennen viele von euch. Wo man ja weiß, Schimpansen bestehen diesen Spiegeltest, übrigens Delfine auch, ja. Und wir wissen heute zum Beispiel auch, dass auch Oktopusse über eine ungewöhnlich hohe Intelligenz verfügen. Und wenn die eine längere Lebensspanne hätten, vielleicht sogar, da gibt es einige Meinungen, die das sagen, eine so hohe Intelligenz entwickeln könnten, dass sie uns ebenbürtig sein könnten. Man muss sich das einmal auch vor Augen halten, ja, dass wir nicht die einzigen Wesen mit Selbstbewusstsein auf diesem Planeten sind.
Beim besten Willen nicht.
Ja, und natürlich muss man sich die Frage stellen, aber ich glaube nicht, dass auch nur eine KI einen Spiegeltest bestehen würde.
Nein, natürlich nicht. Aber die Frage ist ja, kann sich ein Bewusstsein überhaupt entwickeln oder ist es schon immer da? Wenn wir von dem Bewusstsein reden, dann, das Wort Bewusstsein, das sind wir schon ein bisschen im Bereich der. Sind wir im Bereich der Esoterik? Ich weiß nicht, wenn man über Bewusstsein redet. Aber du weißt, wie ich meine. Wir sind ja bei etwas Feinstofflichem vielleicht, das man jetzt so wissenschaftlich noch gar nicht richtig erklären kann. Ne? Und entwickelt sich das oder ist es da? Und ja, du sagst ab 2 Jahren bei einem Kind, woher wissen wir, was vorher ist?
Ich rede nur vom Spiegeltest. Ich rede von der Fähigkeit, sich seiner selbst bewusst zu sein. Ja, das heißt also, sich selbst zu erkennen.
Vielleicht seinem Bewusstsein Ausdruck zu verleihen. Aber es gibt ja auch die Vermutungen, wie untermauert die jetzt sind, das weiß ich nicht. Aber dass ein Embryo bereits ein Bewusstsein besitzt. Esoterik übrigens glaube ich nicht. Ich würde das eher dann in den Bereich
Metaphysik.
Spiritualität.
Ja.
Ja, da muss man nicht mal spirituell drüber, da kann man rein transzendal rangehen. Es gibt einen ganzen philosophischen Zweig, der sich mit dieser Frage wissenschaftlich auseinandersetzt, auf logischer Basis. Ne? Also insofern, das kann man natürlich, aber man darf das ja auch durchaus auch von der religiösen Seite aus angehen. Also nicht, dass man das jetzt generell ablehnen muss, weil das sind ja nun mal Fragen, die Menschheit von jeher treiben, die wir uns gerade jetzt stellen.
Dennoch
Wo
stellt sich mir
kommen
eben die
wir
Frage.
her? Wo gehen wir hin?
Ja, genau, wo kommen wir her, wo gehen wir hin? Dennoch stellt sich mir, wie gesagt, die Frage, ist es da? Ist es da, das Bewusstsein? Ist es da, bevor du? Ist dein Bewusstsein da, bevor du überhaupt zur Welt kommst oder bevor du gezeugt bist? Die Frage.
Lass uns doch mal ein Gedankenexperiment machen. Lass uns mal wirklich den den Gedanken spinnen, dass ein anderthalbjähriges Kind, das also nach allen Erkenntnissen heute den Spiegeltest eben nicht bestehen würde, dass dieses Kind mit seinen Eltern im Flugzeug abstürzt und im Dschungel landet. Es gibt ja genug Geschichten in diese Richtung, ja, die da gehen. So, und jetzt aus irgendwelchen Gründen auch immer dieses Kind überlebt. Ist natürlich extrem unwahrscheinlich, wenn man das auf die Realität bezieht, aber stellen wir uns das mal vor. Und ich bin der Meinung, wenn das tatsächlich passieren würde und dieses Kind würde überleben, dann würde dieses Kind selbstverständlich eine eigene Persönlichkeit entwickeln. Aufgrund dessen, was dieses Kind erfährt, wie dieses Kind lebt, was dieses Kind lernt. Dieses Kind wird irgendwann sich selbst im Wasser sehen und wird sich erkennen als sich selber. Ja, weil der Mensch angeboren neugierig ist. Ich glaube, dass das eine Fähigkeit ist, die uns angeboren ist, Neugierde. Ja, und ich glaube, das sind Fähigkeiten, die ich einer KI noch abspreche bis jetzt, wo ich der Meinung bin, ich sage es jetzt mal ganz blöd, wenn ich eine Festplatte irgendwo hinlege, dann verrostet die schlicht und ergreifend. Ja, die kann sich nicht ihrer selbst bewusst werden. Die kann nur das tun, was man ihr gibt. Ein Mensch, glaube ich, ist da noch anders in der Lage. Ein Mensch muss das nicht unbedingt. Es gibt natürlich, wir kennen alle diese schrecklichen Experimente aus dem Projekt Lebensborn. Das ist ein, für die Leute, die es nicht wissen, ein in der Nazizeit durchgeführtes Experiment, um die Kindergeburtenrate stark zu erhöhen und zukünftige Soldaten zu zeugen. Und dort gab es Experimente, wo man Kinder völlig ohne Fürsorge gelassen hat. Fürsorge meint jetzt körperliche Nähe in dem Sinne. Das heißt, man hat den Kindern Essen und Trinken gegeben, aber man hat ihnen keine körperliche Fürsorge angedeihen lassen, indem man sie getröstet hat und so weiter. Und da sind tatsächlich ein Großteil dieser Kinder verstorben. Und auch das kann einer KI nicht widerfahren. Solche Dinge. Und daher glaube ich, dass man da schon von diesen Aspekten, die ich so erwähne, auch wenn das, ich gebe es zu, nicht exakt ist, selbstverständlich, was ich jetzt tue, aber ich glaube, wenn man sich sowas vor Augen führt, dann kann man eine sehr starke und sehr klare Abgrenzung ziehen zwischen einer künstlichen Intelligenz, zumindest im jetzigen Status, sie ist ja nicht selbstreplizierend, wie wir es halt gesagt haben, und natürlich zwischen dem, was ein Wesen. Ich drücke das jetzt mal pluralistisch aus. Ich gehe jetzt mal gar nicht vom Menschen als solches aus, sondern was ein Wesen mit Selbstbewusstsein in der Lage ist, zu tun oder nicht.
Interessante Gedanken auf jeden Fall. Sehr interessant. Ich habe heute viel zum Nachdenken und ich glaube, wir machen an dieser Stelle auch mal Schluss. Denn sonst wird man immer philosophischer und philosophischer und irgendwann. Ja, es ist, aber man muss philosophisch rangehen. Wie du schon gesagt hast, Reinhard, ich glaube auch, dass man das Problem in Anführungszeichen der KI auch zuerst philosophisch angehen muss. Da bin ich absolut bei dir.
Ich schieb dir mal den Ball zu, du hast ja angefangen.
Ja, nein, alles gut. Ich werde auch mal deinen Artikel verlinken hier unter dieser Folge. Finde den nämlich äußerst spannend, den Matrix-Artikel. Dann sieht man diesen Film Matrix auch mal mit einem anderen Auge vielleicht sich mal an. Genauso wie ich es mit dem 200-Jahre-Mann tun werde. Bevor wir
Also
Schluss
man
machen.
wird Matrix beim zweiten Mal, glaube ich, mit anderen Augen sehen, weil beim ersten Mal, also mir ging es eben so, da hat das Visuelle überwogen.
Ja, das ist bei vielen Filmen so.
Das überwältigend Visuelle, ja, das Matrix hat, also da braucht man absolut nicht diskutieren drüber, das war schon
Halt bis heute nach. Es halt bis heute nach.
Wahnsinn.
Es gibt heute noch das zahlreiche, es wird das zahlreich rezipiert in Filmen noch heute. Es gibt ganz viele Arten der Gestaltung des Actionfilms, die heute noch präsent sind. Ein gutes Beispiel, die Szene, die ihr alle kennt in Robin Hood mit Kevin Costner. Das ist ja so eine dieser Ausgangsszenen gewesen mit diesem Pfeil. Ne?
Ja.
Und das hat ja so diesen Anfang gemacht. Der Film ist, glaube ich, etwas älter, ne? Noch
91 war der.
91, genau. Und davon ausgeht, was da gemacht wurde und dann, was in Matrix geschah, das ist ja, wie man so schön sagt, ein Quantensprung.
Definitiv.
Also das so rein filmtechnisch.
Das Filme mit anderen Augen betrachten, das ging bei mir schon los. damals mit Jurassic Park 1 zum Beispiel. Als ich den gesehen habe, ich bin 80 geboren, als ich den gesehen habe, war ich noch relativ jung, als er rauskam. Und
Warst du 13?
ja, da habe ich, ja genau, da habe ich nur die Action eben auch gesehen und die spannende Geschichte und das, ja, es war eine super coole Geschichte, die man so auch noch nicht kannte in der Form. Und später erst, als ich dann älter war, habe ich mir den mit anderen Augen angeguckt, dann hast du auch so über diese, ja, diese moralische Gedanken über den Film gemacht. Ist es denn, wäre sowas denn moralisch vertretbar, wenn man die Dinger wieder irgendwie hochzüchtet und dann irgendwie so einen Park einsperrt? Was, ne, was ist das für ein, was ist das wieder? Macht das überhaupt Sinn? Und ja, alles, was du kannst, jeden Charakter echt interessant auch bewerten und analysieren, wenn du möchtest. So guckt man das dann halt später, solche Filme, ne? Das ist ganz interessant. Und das ist ja auch die Intention der meisten Filmemacher, dass man die Filme so guckt. Und man darf halt nicht nur die Action betrachten und
Ja, nur als ich Matrix das erste Mal sah, da war ich schon über 30. Aber mich hat das trotzdem enorm geflasht damals. Das hatte man vorher ja noch nie gesehen. Ja, auch nicht bei Jurassic Park, der visuell auch über alle Maßen beeindruckend ist.
Ja, natürlich viele Filme. Hey, wir haben vorhin über Robocop gesprochen. So ging es mir auch. Robocop, war ich auch begeistert. Ich fand das geil damals. Robocop, das war auch was ganz Neues, ne? Das war ja eine heftige Idee, die da hatten mit dem Robocop.
Da habe ich gerade neulich geschrieben oder habe das jemand erzählt, ich bin nicht mehr sicher, diese Schlussszene, wo dieser Emil da, er fällt ja nicht in die Säure, sondern er fährt mit dem Auto in den Säuretank, bekommt das alles ab und zerläuft dann. Da habe ich gesagt, das ist selbst heute noch auch für abgebrühte Zuschauer schwer zu verkraften.
Er spricht dann noch, ja, und er schmilzt so langsam vor sich hin. Das
Entsetzlich, entsetzlich bis
stimmt, ja.
heute.
Ja.
Aber ich finde es natürlich abschließend schon schade, dass du jetzt erst mit Jurassic Park um die Ecke kommst, weil natürlich Biogenetik auch ein sehr geiles, bitte entschuldige, doch, ich darf das sagen, ein geiles Thema gewesen wäre, über das man sich unterhalten
Können
kannst du
wir ja das
mal.
nächste Mal machen.
Biogenetik, oh Gott, nee, da müssen wir die Bettina Wurche einladen. Nee, weil es da tatsächlich jetzt auch ganz viele Berichte gibt, gerade auch derzeit, dass eben bestimmte Tierarten zurückgeholt werden, ausgestorbene Tierarten halt, auf eine recht ähnliche Weise, wie es tatsächlich in Jurassic Park gezeigt wird. Ne? Das finde ich also auch ein ganz, ganz spannendes Thema. Und übrigens, habt ihr eigentlich schon mal von diesen Mini-Organen gehört, Organoide, die verwendet werden in der Forschung, wo also aus menschlichen Zellen Mini-Organe gezüchtet werden, die man in der Forschung verwendet.
Offen gestanden nicht.
Ganz spannendes Thema ich weiß gar nicht, in irgendeiner Sonderausgabe von irgendwas. Ich bin so ein bisschen verrückt bei sowas. Ich kaufe mir solche Magazine irgendwie ständig überall. Bild der Wissenschaft, Spektrum der Wissenschaft, Philomag und all dieses Gedöns kaufe ich mir irgendwie ständig. Deswegen komme ich auch nie dazu, andere Magazine zu lesen, weil ich das immer lese. Und die haben tatsächlich dann davon ausgehend, Spektrum der Wissenschaft war es. Jetzt weiß ich, eine Sonderausgabe von Spektrum der Wissenschaft war es. Und da gibt es dann auch noch einen Bericht, das mit dem genetisch gezüchteten Fleisch, das wisst ihr aber schon.
Da habe ich von
Das
gehört, ja.
Genau,
ja.
genau. Ist in der gleichen Ausgabe
Das
gewesen.
Laborfleisch, also sprich, du kannst
Laborfleisch,
dir dein Steak dann mehr
die
oder weniger züchten
funktioniert gar nicht so unähnlich, aber diese
und das
Organoide.
ist dann halt eben ein Rindersteak, aber das war niemals ein lebendes Rind und diese berühmte Fragestellung, dann kann ein Veganer das ruhigen Gewissens dann essen?
Ja.
Ja, genau. Also, aber auf jeden Fall, das war in der gleichen Ausgabe und da haben die eben auch von diesen, ich glaube, die heißen Organoide. Das kann aber auch, man nagelt mich nicht drauf fest, weil ich diesen Begriff jetzt gerade nicht so im Kopf habe, aber ich glaube schon, dass man die so nennt. Und die funktionieren im Grunde genommen tatsächlich, die können also so eine Mini-Leber oder sowas dann genetisch, also biogenetisch herstellen, mit denen die dann halt Medikamentenforschung betreiben. Ja, solche Dinge. Also natürlich auch im Sinne des Tierwohls ein Stück weit, weil man braucht da keine Tierversuche mehr machen, um sowas zu machen. Aber man muss sich natürlich die Frage stellen, wenn man sowas kann, dann kann man theoretisch auch ganze Organe, rein theoretisch,
Natürlich
ne?
sicher.
Dann ist der Weg nicht mehr so weit dahin. Und wenn man das wieder tun kann, dann sind wir bald bei In vitros im Sinne der Serie Space,
Space
Above and Beyond, wo
2063.
also tatsächlich eine ganz neue Menschenspezies entsteht in dieser Serie, weil Menschen dort in Tanks gezüchtet werden. Und die werden dann auch abschätzig so genannt, Tanks, weil
Haben
sie halt
dann
kein.
keine Bauchnabel und
Genau. Ne? Und dann eben als Menschen zweiter Klasse, das führt dann wieder zu einem Aufstand und so weiter. Aber das ist, ich wollte es nur noch mal am Ende einschieben, weil das auch ein ganz spannendes Thema ist. Und weil was.
jetzt können wir aber noch nicht aufhören. Jetzt musst du mir noch erklären. Ja, ich will noch mal kurz auf die Gengeschichte zurückkommen mit den Tieren später, aber jetzt mit diesen Mini-Organen. Hilf mir kurz, reden wir von. Aus was werden die gezüchtet? Reden wir von menschlichen Organen
Ja,
oder?
nee, die werden aus Zellen gezüchtet, aus menschlichen Zellen schon. Und ich, wie gesagt, es ist eine Weile her, dass ich es gelesen habe. Ich weiß auch nicht mehr, ob die voll funktionstüchtig als solche sind oder ob das nur in gewisser Weise
Replikas.
genau sind, die aber ähnlich halt funktionieren, damit man halt Medikamente eben testen kann, um Auswirkungen dort halt zu Untersuchungen. Aber das ist gar nicht mehr so neu eigentlich, dass es das gibt. Das ist
Aber
also.
von was für Organen reden wir da? Reden wir von dem Herz oder?
Also also Leber war so ein Ding, Leber, Niere, denke ich ganz sicher, ob man, also ich denke, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, wie gesagt, nicht bitte mich voll festnageln, aber wenn ich es richtig in Erinnerung habe, kann man das theoretisch mit jedem Organ machen.
Nun musst du aber, um die Medikamente zu testen, müsstest du ein funktionierendes Organ haben, oder täuscht du mich da?
Nee, das muss man aus verschiedenen Gründen nicht. Wie gesagt, das ist ein bisschen zu lange her. Ich kann es dir nicht mehr ganz genau sagen. Wir können es mal im nächsten Podcast, dann lese ich mich da noch mal ein bisschen in die Thematik ein und kann dann da ein bisschen mehr noch zu sagen. Aber es fiel mir halt ein, wo du Jurassic Park sagtest und da eben halt ja, ich weiß nicht, wie man es gerade nennt, ich habe den Fachausdruck nicht im Kopf, aber dieses Wiederbeleben von ausgestorbenen Tierarten, was ja nun wirklich relativ oft durch die Presse geht, mit Auerochsen wird das gemacht, ja, zum Beispiel zu geben. Aber nicht nur da, man macht das ja auch mit bestimmten Gemüse- und Obstsorten, weil man heute weiß, dass die vielleicht nicht so ertragreich, aber widerstandsfähiger zum Beispiel sind. Ja, es gibt, ich weiß da eine Geschichte von so einem Apfelbauer, der jahrhunderte alte Apfelsorten auf Streuwiesen züchtet, weil die einfach besser sind als das, was man heute anbietet und so weiter und so fort. Und
Kannst du noch
da.
Pech haben und kriegst richtig, richtig Probleme deswegen. Also der Bauer jetzt, nicht du.
Ja, aber
Nee,
das ist ganz,
du.
ganz spannend. Ja, aber wie gesagt, vielleicht beim nächsten Mal, wenn wir uns hören und wir sprechen das Thema ab, kann ich mich da noch mal ein bisschen
Ja, gut, voll funktionsfähig
einlesen.
oder funktionstüchtig können diese Organe ja allein deswegen schon nicht sein. Weil eine Leber oder auch eine Niere, das ist ja ein Bestandteil von einem bestimmten, nenne es einen physiologischen Kreislauf, ja, um da eine völlige Funktionstüchtigkeit zu gewährleisten, müsste der Rest von dem Kreislauf ja auch da sein.
Ja gut,
Also
das könnte man maschinell hinkriegen,
denke ich
ne?
mir jetzt, das
Künstlich.
ist.
Ne? Aber wie gesagt, ich bin jetzt nicht tief genug drin, weil es ist zu lange her, um dir da vernünftig Auskunft geben zu können.
Finde es aber auch interessant. Halte
Ja,
mich
es,
nochmal auf Laufen. Das
spannend ist es auf jeden Fall, ne?
hab ich auch noch nie was von gehört. Also ich lese jetzt solche Magazine auch nicht unbedingt. Also nicht so oft. Ich lese dann eher mal über Astronomie was und so weiter und so fort. Der Tag hat ja nur 24 Stunden und dann lese ich meinen anderweitigen Kram noch und dann ist schon wieder Zeit, ins Bett zu gehen.
Das ist das große Problem. Der Tag ist viel zu kurz, ja.
Ja.
Noch ganz kurz auf die Tiere, die wiedergeholt werden. Oder die Idee ist da, Tiere wiederzuholen, die ausgestorben sind. Welche Tiere sollte man wiederholen und welche nicht? Was ist euer Gedanke?
Ich
Wenn
bräuchte
ich
jetzt keinen Tyrannosaurus Rex als Haustier.
die Antwort auf diese Frage hätte, würde ich sie in Flaschen abfüllen und teuer verkaufen. Ich denke mal, bei den ausgestorbenen Tieren, und auch wenn das nur relativ, ich sage jetzt mal, auf den ersten Blick unwichtig erscheinende gewesen sind, wie zum Beispiel der Dodo. Wir wissen ja gar nicht, was das mit unserem Ökosystem machen würde, wenn es sie plötzlich wieder gäbe.
Richtig.
Ja, wir wissen ja gar nicht, was passiert dann mit unserem Ökosystem, was hat das für Auswirkungen? Von daher, ich könnte diese Frage nicht beantworten. Ja, wenn wir Mammute wieder hätten. Mammute haben ja auch durchaus in unseren Breitengraden gelebt. Ja, ich weiß nicht, was wäre, wenn du in den Wald gehst und auf einmal krax, krax, kommt da so ein riesen Wollelefant da angestrappelt. Ja, ich weiß nicht, was dann passieren würde. Und das ist ja auch so eine Fragestellung, um die es in Jurassic Park auf jeden Fall im Roman von Michael Crichton ganz verstärkt geht.
Das
Was
ist ja
geschieht?
eigentlich das Hauptthema des Romans
Ja,
eigentlich.
richtig.
Eigentlich, ne?
Richtig. Kommt im Film, naja, zu kurz will ich nicht sagen, aber es ist im Film halt eben jetzt nicht primär. Michael Crichton, der den Roman geschrieben hat, war ja selbst, also Arzt war er auf jeden Fall. Ich weiß jetzt nicht, was er noch für Ausbildung, also der hatte noch mehr Ausbildungen, ich weiß es aus dem Kopf
Nein,
eben.
der war auf jeden Fall, war der Fachmann auf dem Gebiet. Also
Ja.
wenn du mich fragst, welche Tiere man zurückholen sollte, dann antworte ich darauf, wir sollten uns erstmal Gedanken machen, wie wir mit den Tieren, die jetzt auf der Erde leben, vernünftig umgehen. Ich finde, das ist eine viel wichtigere Frage, bevor wir überhaupt irgendwelches neues Leben erschaffen, und sei es auch durch Kreuzungen oder egal wie auch immer, sollten wir erstmal anfangen zu akzeptieren, dass Lebewesen mit Gefühlen sind, dass die Schmerz empfinden können, dass die Liebe empfinden können und dass die deshalb jedes Recht haben, auch in den Gesetzen. In unseren Gesetzen ist es ja sehr schwammig formuliert im deutschen Gesetz. Da ist das Tier zwar einerseits, wird dem Tier der Status des Lebewesens natürlich schon auch oder des empfindungsfähigen Wesens anerkannt, zuerkannt auch. Andererseits wird das Tier aber auch als Sache gehandhabt, weil man es kaufen, verkaufen und so weiter kann. Und da finde ich, da sollten wir zuerst mal da schauen, was ist eigentlich mit den Tieren, mit denen wir jetzt leben? Wie können wir darauf hinwirken, dass das Zusammenleben zwischen Mensch und Tier besser funktioniert und dass auch Nutztiere eine bessere Behandlung als heute erfahren, bevor wir uns solche Fragen stellen?
Dass man Tiere nicht besitzen kann, das weiß spätestens jeder Katzenbesitzer.